Kurz vor der Mittagsstunde am zweiten Tag nach St. Lukas, spät im Oktober, als das graue Licht schräg durch die Küchentür der Burg fällt, betrachtet Catherine den kleinen, gehäuteten Körper eines Tieres, der vor ihr auf dem geschrubbten Eichentisch liegt. Das Tier ist ausgeweidet, ohne Kopf und ohne Beine.
»Ist ein Kaninchen, Milady«, erklärt ihr Ilbys Frau. »Hat mein Mann heute Morgen gefangen, bei der Cold Half Hundred Drain.«
Catherine kennt die Cold Half Hundred Drain, und sie kennt Ilby, der ihr am Tisch den breiten Rücken zukehrt und schmatzend sein Brot kaut. Er sagt nichts, gibt nicht einmal ein zustimmendes Brummen von sich, aber seine massigen Schultern sind gestrafft, als warte Ilby auf etwas. Daher öffnet Catherine den schmalen Brustkorb des Tieres und beginnt zu zählen. Sie kommt auf 13 Rippenpaare.
»Das ist kein Kaninchen«, sagt sie. »Das ist eine Katze.«
Ilby hört auf zu kauen. Seine Frau begegnet kurz Catherines Blick, dann starrt sie auf die Binsen am Boden und streicht sich über den prallrunden Bauch. »Es müsste bald soweit sein«, überlegt Catherine, »und wahrscheinlich hat die Frau Angst vor dem, was auf sie zukommt.« Ihr Mann schluckt seinen Bissen Brot hinunter. »Ist'n Karnickel«, meint er, ohne sich zu Catherine umzudrehen. Faltige Streifen hellerer Haut ziehen sich über seinen schmutzigen Stirnnacken. »Wie meine Frau sagt, hab's selber erlegt.« Catherine weiß, dass sie immer noch seltsam wirkt auf diese Leute. Ein Eindringling in einer fremden Welt. Sie trägt ein gutes Kleid, ist klein und dünn und hat den Hut tief ins Gesicht gezogen, damit man die Kerbe an ihrem Ohr nicht sehen kann. Catherines ohnehin schon scharf geschnittene Gesichtszüge treten durch Kummer und Entbehrung noch deutlicher hervor, aber so ist es immer gewesen, seit sie vor über einem Jahr auf Comfort Castle ankam. Damals führte sie das Pferd, auf dem Richard Fakenham saß, über die zwei Brücken und durch das Torhaus, um die Burg jenes Mannes rechtmäßig in Besitz zu nehmen, der angeblich ihr Vater war. Vor einem Jahr waren ihr die Ringmauern höher vorgekommen, grob behauener, grauer Stein, der selbst während der Sommermonate feucht blieb. Unkraut wucherte aus jeder Ritze und überall in der Burg war es schmutzig. Catherine weiß noch, wie Ilbys Frau damals auf der nicht gefegten Stufe zur Küche stand, den Wäschebeutel in der Hand, während hungrige Kettenhunde knurrten und der Gestank von Unrat in der Luft hing.
»Was ist das?«
hatte Richard wissen wollen und die Nase gerümpft. Ilbys Frau starrte auf Richards verbundene Augen, dann wandte sie den Blick ab, bekreuzigte sich und murmelte ein Gebet.
»Nehmen wir es als willkommen«, sagte Catherine zu ihm, »gewissermaßen.« »Aber wo sind denn alle?« fragte er weiter.
»Tot«, lautete die Antwort. Die kam von Ilby, dem Burgvogt, der aus der Tür am Torhaus trat, nachdem er von weiter oben beobachtet hatte, wie Catherine und Richard über das Marschland gekommen waren. Catherine hatte den grobschlächtigen Mann vom ersten Augenblick an nicht gemocht. Breit und gedrungen, mit fleischigen Ohren und kleinen, gemeinen Augen. Und auch er mochte Catherine nicht.
»Tot?«
wiederholte sie. »Ei«, bestätigte Ilby. »Alle, außer mir, sind mit Sir Giles Riven nach Norden, und inzwischen glaubt kaum noch jemand, dass sie zurückkommen werden.« Ilby hatte dies in einem Ton gesagt, als wäre es ihre Schuld, als wäre sie, Catherine, dafür verantwortlich, dass die Burgbewohner tot waren. Doch sie beachtete den Vogt nicht, sondern schaute sich stattdessen einen Moment lang im Burghof um. Überall Dreck und Unrat. Das Mauerwerk bröckelte an vielen Stellen und das Holz war verfault. Im Dachstuhl nisteten Dohlen und aus einer Ritze zwischen den Zinnen war ein Busch gewachsen. Bis auf das neue steinerne Zeichen im Mauerwerk über dem Torhaus, das Rivens Raben zeigte und das alte Wappen der Cornfords ersetzt hatte, war die ganze Burg allmählich dem Verfall preisgegeben. Es war eigenartig, wie wenig Wertschätzung Riven der Burg entgegenbrachte, wo Sir John Fakenham und dessen Sohn Richard doch so viel Zeit, Kraft und Blut darauf verwendet hatten, Comfort Castle rechtmäßig in Besitz zu nehmen. Sie hätte nicht gedacht, dass sie den Ort in diesem Zustand vorfinden würde, ebenso wenig wie Richard. Sie waren von London zusammen mit einigen von William Hastings Leuten gekommen, 10 insgesamt.
Die Männer boten ihnen unterwegs Schutz und begleiteten den Karren, der beladen war mit Hochzeitsgeschenken, die sie bekommen hatten, zumeist von Hastings selbst, der sich inzwischen Lord nennen durfte. Zwei Federkopfkissen, ein Polster, eine Stehtruhe für Kleider, zwei kleinere Eichentruhen, 100 Ringe zum Teppichknüpfen, 3 Pfund Draht sowie einen Hanfsack mit Schuhnägeln. Dann waren da noch 2 grüne, grob gesponnene Gewänder aus Kandel, 1 aus Damastleinen, ein Ballen rotbrauner Stoff und Strümpfe. Für Richard gab es eine Jacke aus Samt und ein Wams, Zaumzeug für ein Pferd und ein Schwert mit kurzer Klinge. Nicht viel, wie Hastings zugegeben hatte, aber was konnte man einem blinden Mann schon schenken? Sie hatten dieselbe Straße genommen, auf der sie den Sommer im Jahr zuvor mit Sir John und den anderen unterwegs gewesen waren, um sich ein wenig über den Verlust jener Begleiter hinwegzutrösten, die ihnen lieb und teuer gewesen waren, hatten sie versucht, sich vorzustellen, was sie in Carnford erwarten mochte. Eine Burg mit festen Mauern, mit Schieferschindeln auf den Dächern und mit 3 Glasfenstern im Söller. Sie stellten sich vor, wie der Vogt unterwegs war, um die fälligen Abgaben einzutreiben. Catherine malte sich Bienenstöcke aus, Obstwiesen voller Gänse und Hühner, fette Tauben in den Taubenschlägen, ein Mühlrad, das sich behäbig im sanft fließenden Bachlauf drehte, eine Grube zum Sägen von Baumstämmen vielleicht, und einen Priester, der in der Tür seiner Kirche wartete. Ein ländliches Idyll mit Brauhaus, einem Bäcker, einem Schmied und einer Schenke. Mit Landarbeitern, die Ochsen und Pflugschar lenkten und die Schafe schoren. Jungen liefen in den Wald und sammelten Holz, während die Mädchen die Ziegen hüteten. Frauen in wollenen Kleidern wiegten kleine Kinder im Arm und in den kühlen Kellerräumen reifte das Ale in den Fässern. Aber nichts war so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Stattdessen sahen sie nur Witwen und verwaiste Kinder. Das Mühlrad war gebrochen. Der Priester hatte keinen Lohn mehr erhalten und war fort. Und das, was die Männer ausgesät hatten, bevor sie alle in Richtung Norden aufgebrochen waren, verrottete nun auf den feuchten Feldern. Damals hatte Catherine gedacht, dass Richard sich glücklich schätzen konnte, dieses ganze Elend nicht sehen zu müssen. Jetzt, ein Jahr später, steht sie in der Küche und hält eine tote Katze in der Hand, und von den paar Zweigen, die im Kamin für das Feuer sorgen sollen, steigt nur ein dünner Rauchfaden auf. Sie betrachtet den kleinen Körper des Tieres und überlegt, ob sie Ilby fragen soll, wo der Kopf ist, wo das Fell und die Pfoten sind, aber in letzter Zeit hat sie sich vor Ilby zu oft erniedrigt und sich auf seine Stufe herabgelassen. Später bat sie ihn meist, ihre Entschuldigung anzunehmen, damit auch weiterhin etwas zu essen für Richard auf dem Tisch stand. Sie hat sich geschworen, es nicht noch einmal zu tun. Und daher belässt sie es dabei. Außerdem, was ist schon dabei, wenn man Katzenfleisch isst? Sie legt das tote Tier wieder auf den Tisch, lässt Ilby und seine Frau allein in der Küche zurück und schließt die Tür hinter sich. Draußen ist es kalt. Der Winter kündigt sich schon an. In ihren Ohren beginnt es zu pochen, als sie zum Bergfried eilt und die Stufen zum Söller hinaufsteigt. Dort sitzt Richard noch fast genauso da, wie sie ihn zurückgelassen hat, auf einer Bank neben der erkalteten Asche der Feuerstelle. Nur selten verlässt er den Söller. In diesen Tagen wagt er sich nur ungern hinaus, aus Angst vor dem Unbekannten. Aber nachdem er sein Augenlicht verloren hat, haben sich seine anderen Sinne geschärft. »Hat er sich schon wieder einen neuen Schwindel ausgedacht?« fragt er. »Woher weißt du das? Ich merke es an deinem Gang. Du gehst so, als wärst du aufgebracht.« Sie lacht leise und geht über den binsenbedeckten Boden, um Richard die Hand auf die Schulter zu legen. Er wendet ihr das Gesicht zu, lächelt ausdruckslos und hält ihr die Hand hin. »Margaret«, sagt er. Catherine weiß, dass sie seine Hand nehmen muss. Sie tut es und betrachtet ihren Ehemann. Am liebsten möchte sie ihm sagen, dass er seine Kleidung wechseln muss. Das Leinen ist schmutzig und überall dort, wo er es angefasst hat, sind rußige Flecken, da er versucht hat, in dem Feuer herumzustochern. Er zieht sie an sich, legt ihr den Arm um die Taille. Es ist immer so. Er kann nicht einfach nur so dasitzen, er muss sie an sich ziehen.